So, wir dürfen alle heute auch in dieser Predigt dem Herrn anbeten. Und ich hoffe, dass in dieser Begrüßung, dass wir von Paulus lesen, wir auch die Liebe Gottes und die Gnade Gottes erkennen. Paulus schreibt Geschwister an. Er schreibt nicht nur eine einzige Gemeinde an, sondern mehrere Gemeinden. Und als erstes wollen wir ein bisschen anschauen und überlegen, wer diese Leute waren. Ich bin überzeugt, dass diese Leute die südliche Gemeinden waren in Galatien und dass diese Gemeinden die gleiche Gemeinden waren, die wir auch wovon wir auch lesen in Apostelgeschichte 13 und 14. So, wenn ihr wollt, könnt ihr mal in dieser kommende Woche Apostelgeschichte 13 und 14 aufschlagen und mal lesen, was Paulus dort erlebt hat, als er vom Herrn dorthin geführt wurde. Paulus war in dieser Zeit wirklich sehr, sehr schwach. Also er hat extrem viel für den Herrn gelitten. Wenn wir diese Gemeinden betrachten, da sehen wir sogar, dass als er dorthin gegangen ist, wurde er gesteinigt in einer Stadt in Galatien. Und du stellst dir vor, was hat er dann gemacht, nachdem er gesteinigt wurde? Die haben gedacht, er ist jetzt tot, weil natürlich eine Steinigung soll dazu führen, dass der Mensch umkommt. Und sie haben einfach da gelassen und dachten, wir haben unsere Arbeit vollbracht, er ist tot. Und sie sind dann weggegangen und er war aber nicht tot und er steht auf und geht wieder in die Stadt. Und hört nicht auf. Ich meine, das nächste Mal, dass du ein bisschen Selbstmitleid hast und meinst, du kannst dem Herrn nicht weiter dienen oder du tust dir schwer, dem Herrn zu folgen, denk an Paulus und denk an eine Steinigung. Und stell dir die Frage, habe ich jemals eine Steinigung für Jesus erlebt? Und die Antwort wird für uns alle sein, nein. Dann denk dir auch noch als nächster Schritt, denk an Jesus und sag, habe ich jemals eine Kreuzigung erlebt? Okay, na dann, warum meckere ich jetzt? Also ich hab's gut. Herr, hilf mir, treu zu sein. Paulus hat in dieser Gegend extrem viel erlebt. Und dann ist er natürlich weggegangen. Die Gemeinden wurden gegründet. Menschen sind zum Glauben gekommen. Gott hat wunderbar gewirkt. Und man könnte vielleicht meinen, dass dann alles wirklich wunderbar weitergeht. Weil schau, was Gott durch alle diese Herausforderungen da in dieser Gegend getan hat. Aber liebe Geschwister, so ist es nie. Es gibt einen Feind. Es gibt jemanden, der ganz besonders daran interessiert ist, dass junge, kleine Gemeinden den falschen Weg einschlagen. Dass sie Kompromisse eingehen, dass sie von der Wahrheit abkommen. Und genau das ist, was dann auch in Galatien passiert ist. Es waren nämlich Menschen, wir nennen sie Judaisten, aber kurz gesagt, es waren Menschen, die behauptet haben, dass sie Christen waren, die gesagt haben, man muss nicht nur an Jesus glauben, sondern man muss an Jesus glauben und das Gesetz einhalten. Man muss sich beschneiden lassen, man muss die Feste einhalten, man muss sich an das Gesetz halten. Und das ist ein klassisches Problem, das wir bis heute in unserer moderne Welt auch haben. Es gibt viele Gruppierungen, die behaupten, ja, ja, wir sind Christen, aber wir glauben Christus plus das. Christus plus das. Nein, es ist nicht Christus plus irgendetwas, es ist nur Christus. Christus alleine. Sein Kreuz ist alles, was notwendig war, damit unsere Errettung möglich ist. Die Botschaft, die Paulus damals unter viel, viel Leid und Schmerz dorthin gebracht wurde, diese Botschaft wurde verwirrt. Es wurde eigentlich eine andere Botschaft gebracht. Eine Botschaft, die eigentlich die richtige Botschaft, die wahre Botschaft zerstört hat. Nicht nur das, sondern auch diese Irrlehrer, die gekommen sind, haben Paulus selbst in Frage gestellt. Wenn man die Botschaft angreifen will, dann greift man erstens mal die Botschaft an und dann zweitens greift man den Botschafter auch an. Und wenn du das beides dann zerstört hast, dann ist die Arbeit vollkommen und man kann dann wirklich viele Menschen dadurch in die Irre leiten. Paulus, durch die Inspiration und Führung des Heiligen Geistes, war nicht bereit, einfach tatenlos zuzuschauen und einfach aufzugeben. Er wollte die Wahrheit verteidigen, er wollte diese Geschwister in Galatien wirklich helfen, damit sie befreit werden, weil diese Irrlehrer wollten sie wieder versklaven. Und wir in Jesus Christus haben eine wahre Freiheit. Nicht eine Freiheit, die sagt, ich tue jetzt, was ich will. Das ist an und für sich keine Freiheit. Da bin ich eigentlich meine eigenen Lüsten versklavt. Die wahre Freiheit ist die Freiheit, die der Heilige Geist uns gibt, um das zu tun, was Gott will. Und das ist das Einzige, was dann wirklich in der Ewigkeit und in der Zukunft Bedeutung und Wert hat. Da bist du frei, um dein Leben so einzusetzen, wie es den Herrn gefällt und wie es dann auch für die Ewigkeit wertvoll sein wird. So, er schreibt diesen Brief. Die Lage ist sehr ernst. Wie glaubt ihr, wird er anfangen? Ich meine, er könnte gleich mit Tadeln anfangen, oder? Ihr dumme, blöde Leute, was habt ihr euch gedacht? Oder wenn er es in Wienerisch sagen würde, na, das machen wir gar nicht, oder? Ich möchte hier kurz erwähnen, Paulus tut sogar hier in diesem Brief das, was er uns in 2. Timotheus sagt, der Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein. Er streitet nicht mit diesen Geschwistern, er zeigt Milde und Liebe. Er zeigt diese Geschwister, dass er sie helfen will, wieder aus diesem Fallstrick des Teufels herauszukommen und den Herrn Jesus wirklich mit Treue zu folgen. So extrem wichtig. Es ist, wie wir einander immer helfen, nicht indem wir einander jetzt angreifen, sondern indem wir einander ermutigen und ermahnen in Liebe und Milde. Immer mit unserem Blick auf den Herrn Jesus. Ich möchte auch Folgendes heute tun. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich sehe in dieser Eröffnung auch extrem viel Hoffnung. Ich glaube, wir müssen diese Hoffnung gleich in diese 5 Verse sehen. Vielleicht sitzt du da heute und vielleicht hast du die Gemeinden dieser Welt betrachtet. Vielleicht kennst du auch irgendeine Situation, wo Menschen, die sich Christen nennen, auf einen falschen Weg sind. Weiß nicht genau. Vielleicht siehst du die Welt allgemein an und du siehst, wie die ganze Welt sich eigentlich Richtung Hölle total mit Hochgeschwindigkeit unterwegs ist. Und vielleicht stellst du dir die Frage, was tut Gott dagegen? Er tut extrem viel und wir sehen das hier. Was ich heute betonen möchte aus dieser, was man vielleicht sagen könnte, sind fast theologische Fakten, die man denken könnte, das hat für mich keine persönliche Bedeutung. Wir sehen hier aber, dass Gott wirklich gut ist. Wir sollen uns immer wieder daran erinnern, dass er gut ist und dass sein Wort vertrauenswürdig ist. Paulus schreibt hier, um die Treue Gottes auch zu zeigen, dass Gott hier in dieser Situation eingreift durch Paulus, damit sie befreit werden können. Vielleicht war ich da zu schnell. Aber Gott greift immer wieder ein, indem er Menschen schickt und Menschen verwendet, um uns zu helfen. Das ist Gott, der das tut. Denk kurz darüber nach. Vielleicht 1-2 Menschen in deinem Leben, die Gott verwendet hat, damit du überhaupt mit dem Evangelium in Kontakt gekommen bist. Vielleicht kannst du sagen, ja, ich habe immer gewusst, dass es Gott gibt, oder ich habe immer gewusst, dass es Jesus gibt. Aber wann hast du verstanden, Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben? Jesus ist für dich auferstanden, damit du durch ihn ewiges Leben haben kannst. Und da ist irgendein Mann oder irgendeine Frau da gewesen, könnte sein, dass es deine Mutter oder dein Vater war, könnte sein, dass es irgendeinen Freund war, vielleicht war es ein Fremder auf der Straße. Irgendjemand hat der Herr verwendet, damit du zum Glauben kommst. Vielleicht war es einer der Autoren von den Büchern im Neuen Testament, der vor 2000 Jahren gelebt hat, aber Gott verwendet hat, damit du zum Glauben kommst. Gott greift immer wieder ein. Unser Fazit heute ist, Gottes Absichten für uns sind vollkommen gut. Paulus schreibt hier einen Brief, aber in dieser Eröffnung, da zeigt er ganz klar und deutlich, Gott wirkt und Gott ist gut. Er ist wirklich gut. Und aus diesem Ausgangspunkt, dann spricht er das Problem an. Aus dieser Fundament, auf diesen Felsengrund, von da weg, sagt er eigentlich, aber es gibt hier bei euch ein Problem. So, er fängt an mit dieser wunderbaren Tatsache, dass wir in diese ersten 5 Verse lesen. Übrigens, normalerweise, wenn man damals einen Brief geschrieben hat, war es sehr, sehr einfach. Ihr könnt vielleicht 1. Thessalonicher aufschlagen zu Hause und lesen, wie er 1. Thessalonicher Brief angefangen hat. Das ist so ähnlich wie Paulus an die Thessalonicher. Gnade und Friede an euch. Punkt. Und dann geht's dann richtig los. Aber in Galater Brief, da haben wir 5 Verse und er sagt extrem viel. Und der Grund dafür ist, weil er in dieser Eröffnung sogar einige Themen, die in der Gemeinde aktuell waren, ansprechen wollte und damit gleich anfangen wollte, damit die wissen, hey, Gott ist gut, Gott ist wirklich treu. Schau, was Gott getan hat. Und jetzt, was denken wir? Was tun wir? Was haben die uns gesagt? So, Gott ist wirklich toll, treu. Gott als erstes hat dafür gesorgt, dass Menschen seine Wahrheit bekommen. Gott hat dafür gesorgt, dass Menschen seine Wahrheit bekommen. Die Wahrheit des Evangeliums. Dafür hat Gott gesorgt. Das sehen wir in Vers 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen. Apostel, was ist ein Apostel? Es gibt heute keine Aposteln mehr. Ein Apostel ist jemand, der direkt von Jesus zum Apostelamt eingesetzt wurde. Das Wort an sich alleine bedeutet ein Gesandter, aber im neuen testamentlichen Zusammenhang bedeutet es eindeutig jemanden, der mit Autorität vom Herrn Jesus direkt die Aufgabe bekommen hat, seine Gemeinde zu gründen. Auf diese Lehre. Paulus wurde von Jesus direkt eingesetzt. Auf den Weg nach Damaskus. Und übrigens, der Paulus hatte das gar nicht mal vor. Wie ihr wisst, seine Ziele in Damaskus waren ganz anders. Aber Gott hat ihn eingegriffen. Und du denkst vielleicht an deinem Leben auch und du sagst, ja, eigentlich, das sehe ich auch in meinem Leben, oder? Ich wollte meinen Weg gehen und Gott hat mich dann total, ist mir begegnet und ich konnte nicht weg. Ich habe verstanden, das ist die Wahrheit. Das muss ich glauben. Ich kann davon nicht weg. Das ist eine Bekehrung. Das ist jemand, der Jesus Christus persönlich kennenlernt. So war es bei Paulus. Aber Paulus wurde auch damals, hatte Barnabas, also schon Ananias schon die Offenbarung vom Herrn bekommen, dass der Paulus eine ganz wichtige Aufgabe hatte für die Gemeinde. Er ist ein Apostel für die Heiden. Dafür hat Gott ihn ausgewählt und abgesondert. Und er bezieht sich auf dieses Apostelamt. Und dieses Apostelamt kam nicht von Menschen. Warum erwähnt er das? Naja, weil die Irrlehrer ihn angegriffen haben. Die Irrlehrer behauptet haben, der ist kein Apostel. Und er spricht eigentlich in diesem ersten Kapitel ziemlich viel darüber, dass seine Arbeit, sein Amt nicht von Menschen kam. Wo kam dieser Amt? Paulus wurde für unser Wohl als Apostel eingesetzt. Und von wem? Nicht von einem Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Darf ich hier kurz einen Nebenpunkt betonen? Nicht von Menschen, sondern von Jesus Christus und Gott. In welche Kategorie stellt Paulus Jesus? Als Gott. Nicht als gewöhnlicher Mensch wie du und ich. Kommt irgendjemand und sagt, Jesus ist nicht Gott, die Bibel lehrt das nicht, dann sag einfach, warte mal, hast du wirklich die Bibel ganz genau gelesen? Paulus sagt es sehr klar an vielen Stellen. Und hier sagt er, nicht von einem Menschen, sondern von Jesus. Naja, dann, was ist Jesus, wenn er kein Mensch ist? Er ist natürlich 100% Mensch, aber 100% Gott. Die Menschwerdung Gottes ist ein Geheimnis, das wir mathematisch nicht verstehen können. Weil 2 mal 100% macht 200%, und wie kannst du 200% sein? Also wenn es jetzt um Gewinn geht, das geht schon. Aber wenn es um mich geht, ich kann nur 100% ich sein. Ich kann nicht 200% sein, oder? Aber hier ist Jesus, der 100% Gott ist und 100% Mensch. Nicht 50-50, 100%, 100%. Ein Geheimnis. Aber das ist, warum Gott Gott ist. Und wir Menschen, er versteht Dinge und kann Dinge tun, die wir nicht tun können. So Paulus versteht Jesus hier nicht als ein gewöhnlicher Mensch, sondern als Gott, der Mensch geworden ist. Und er sagt auch hier, dass nicht nur Jesus, sondern auch Gott der Vater. Und was hat Gott der Vater mit Jesus getan? Der ihn auferweckt hat aus den Toten. Und gleich hier am Anfang erwähnt er die Auferstehung. Und wie wir schon sehr oft in der Gemeinde hier gesagt haben, diese Lehre der Auferstehung ist die Schlüssellehre des Evangeliums. Jesus Christus ist auferstanden. Und da er auferstanden ist, ist die Rechtfertigung, die wir durch ihn haben, möglich. Wenn er noch tot wäre, dann kann er uns nicht retten. Paulus glaubt daran und er betont auch hier die Auferstehung, weil das für das Thema von Galaterbrief extrem wichtig ist. Nur hier erwähnt er die Auferstehung. Aber das ist fundamental. Das ist wirklich dieser Felsengrund, worauf wir stehen. Jesus ist auferstanden und sein Kreuz hat alles vollbracht. Daher müssen wir nichts dazu, also hinzufügen. Er ist auferstanden, er hat alles schon überwunden und über Satan und Sünde und Tod gesiegt. Er gibt uns ein neues Leben und setzt uns zum Dienst ein. So, du könntest vielleicht hier das lesen und dann einfach denken, gut, Paulus von Gott eingesetzt und nicht von Menschen. Toll, nächstes Vers. Lesen wir weiter. Aber stopp mal. Denk darüber nach. Gott ist immer noch Gott heute. Er ersetzt keine Apostel mehr ein, weil wir das nicht brauchen. Wir haben das vollkommene Wort Gottes. Aber Diener setzt er schon immer wieder ein. Und ganz spezielle. Er weiß ganz genau, wer wohin gehört und wer wem erreichen soll. Und er wirkt und tut wunderbare Dinge. Ich habe vor einigen Monaten, ich glaube ein paar Jahre, dieses Beispiel verwendet. Aber ich finde das echt cool. Das Beispiel von Dr. Rochunga Pudaite. Vielleicht können manche von euch daran erinnern. Nicht sehr bekannt, aber dieser Mann ist von einem Volksstamm in Nordostindien. Oder ich glaube, er ist jetzt schon beim Herrn, aber war. Und die Geschichte ist so, dass in den Anfang des 20. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1910 oder so, war sein Volksstamm befürchtet in Nordostindien, weil sie waren ja Kopfjäger und sie waren wirklich gefährliche Menschen. Damals war Indien aber von England verwaltet als eine Kolonie, und da war ein Missionar, der hieß Watkin Roberts, und ohne Erlaubnis ist er alleine zu diesem Volk hingegangen, diese Kopfjäger. Und dieser Mann ganz alleine ging hin, weil der Herr ihn dort hingeschickt hat, und hat das Evangelium verkündigt. Und da kamen Menschen zum Glauben, tatsächlich zum Glauben, durch Watkin Roberts. 1910 ging er hin. Das ist ja mehr als 100 Jahre her. Und durch diese Arbeit, er durfte nicht lang bleiben, der Watkin Roberts. weil die Regierung und die andere Missionare sogar verhindert haben, dass er länger bleiben konnte. Sie meinten, er hat sich zu sehr erniedrigt und hat sich zu ähnlich gemacht wie das Volk. Und ein Missionar muss irgendwie so eine erhobene Standard haben und so weiter. Aber Gott hat ihn wunderbar verwendet. Ich glaube nicht, dass Gott an das Äußerliche geschaut hat. Aber trotzdem musste er weg. Man könnte meinen, oh, dann ist es vorbei mit Hamar und dieses Volksstamm. Aber nein. Der Papa von Rotschunga, der hieß Chavanga, ist zum Glauben gekommen. Und die haben von Roberts einiges an Bibel bekommen, also einfach vermittelt bekommen, aber sie hatten nicht das ganze Wort Gottes. Und der Vater von Rotschunga betete jahrelang, weil mit 15 Jahren ist er zum Glauben gekommen, ein junger Mann. Später ist er dann, hat er geheiratet, hat dann seine eigenen Kinder bekommen und er betete, und er war einer der Leiter in der Gemeinde, er betete, dass Gott sein Volk, also dieses Volk Hamar, eine Bibel geben würde in ihre eigene Sprache. Das Problem ist, sie hatten keine geschriebene Sprache. Was hat Gott getan? Gott hat alles im Griff. Gott weiß, wie er Menschen helfen kann. Und Rotschunga, der Sohn von eben Chavanga, ist auch zum Glauben gekommen und hat dann Schule besuchen können. Dann konnte er Seminar besuchen. Dann konnte er viel und all. Er konnte die Ursprachen Griechisch lernen, Hebräisch lernen. Er konnte seine eigene Sprache, die Hamar-Sprache, er konnte das dann auch als Schrift entwickeln, dass es eine Schrift für Hamar gibt. Und dann hat er die Bibel übersetzt und hat die Bibel zu seinem Volk zurückgebracht. Wir denken an Paulus und wir meinen, na ja, das ist ein Apostel und ich kann ja nicht mal annähernd irgendwas Ähnliches für Gott tun. Aber hast du mal überlegt, nach dieser Geschichte, Watkin Roberts war nur ein Mensch. Und es gibt heute wirklich viele Gemeinden in der Hamar-Gegend. Warum? Es war nicht Paulus. Das war Watkins Roberts. Nein, das war nicht mal Watkins Roberts. Wer war das? Das war Gott. Willst du was absolut Unglaubliches erleben mit deinem Leben? Etwas, wo du Dinge erlebst und siehst, die du nicht erklären kannst. Höhen und Tiefen, nicht immer schön. Aber willst du mit deinem Leben etwas tun, das zählt, dann folge Gott nach. Lass zu, dass er dich beruft, nicht als Apostel. Okay, ich bin kein Apostel, du bist kein Apostel, wir haben keinen Apostel mehr. Als Diener. Paulus sagt immer wieder auch, ich bin ein Diener Jesu, ein Sklave Jesu. So, wenn wir diesen ersten Vers lesen und einfach sagen, okay, fertig, Vers 2, dann haben wir etwas wirklich Wichtiges übersehen. Gott wirkt, indem er Menschen beruft und die Menschen hinschickt, um seine Arbeit zu tun. Bist du auch bereit, das zu tun? Watkin Roberts hat extrem viel erreicht. Und der Herr weiß genau, was er durch dich auch erreichen möchte. Zweitens, Gott hat auch andere Brüder dem Paulus als Mitarbeiter gegeben, um die Arbeit zu fördern. Wir lesen Vers 2. Warum ist Vers 2 überhaupt da? Wo steht, und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. So Paulus sagt, ich schreibe, aber nicht nur ich. Ich und die ganzen Brüder. Hey Brüder, komm mal her. Und du wirst merken, dass Gott, Watkins Roberts hat Brüder bekommen im Volksstamm. Das waren seine Brüder. Weißt du, wo die Wahrheit ist? Paulus sagt hier durch diesen zweiten Vers, das, was ich lehre, das Evangelium, das ich lehre, ist nicht mein Evangelium. Es gibt viele Brüder, die das auch als Wahrheit anerkennen. Bist du irgendwann mal unterwegs und du hörst irgendetwas, du bist schon länger im Glauben und du hörst irgendetwas und du denkst, das habe ich noch nie gehört. Wow, das habe ich noch nie gehört. Dann wahrscheinlich ist es falsch. Und du sagst, was? Naja, vielleicht, wenn du jetzt die Bibelstelle nicht kennst, aber wenn du schon länger beim Herrn bist und du kennst dich halbwegs gut in der Bibel aus, und dann kommt irgendeiner und der sagt etwas und das ist ganz, ganz anders, aber klingt gut. Überleg dir mal. Die Wahrheit ist nicht heute auf der Welt gekommen. Gott hat das schon hunderte Jahre vorher gegeben. Und das, was wirklich die Bibel entspricht, ist auch über die Jahre hindurch von vielen Brüdern bezeugt worden. So, pass auf. Es gibt manche Leute heute, die wollen die Geschichte der Gemeinde einfach wegschmeißen und tun, als ob das keine Bedeutung hätte. Aber dann, damit schmeißt du eigentlich das ganze Wirken Gottes in der Geschichte der Welt weg. Das ist nicht unsere Autorität. Das Wort Gottes ist unsere Autorität. Aber wenn wir das Wort Gottes in einer Art und Weise verstehen, die niemand in der Vergangenheit so gesehen hat, dann haben wir ein kleines Problemchen. Ein kleines Problem. So, wir gehen jetzt weiter. Erstens, Gott hat dafür gesorgt, dass Menschen seine Wahrheit bekommen. Ich habe früher die Frage gestellt, wen hat der Herr verwendet in deinem Leben, damit du von ihm erfährst? Das ist seine wunderbare und große Gnade. Zweitens aber sehen wir, Gott hat dafür gesorgt, dass Menschen seine Kraft und seinen Frieden haben können. Seht ihr, wie gut Gott ist? Sein Wort ist vertrauenswürdig, sein Wirken ist treu, er ist gut. Er sorgt dafür, dass wir erstens sein Wort bekommen, aber dann sorgt er dafür, dass es nicht nur theoretisch bleibt, sondern mit Kraft in unserem Herzen wirkt und uns Frieden schenkt. Innerliche Ruhe, auch wenn es äußerlich stürmt. Das ist diese Art von Frieden, das Gott uns schenkt. Es ist nicht ein Frieden, das bedeutet, es gibt niemals Stürme mehr, sondern es ist ein Frieden, den allen Verstand übersteigt. Das ist diese Art von Frieden, das Gott uns gibt. Wie sehen wir das? Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Gottes Plan für uns, er schenkt uns Gnade und eben Friede. Das ist, was sein Plan ist. Wenn du die Frage stellst, was will Gott für seine Welt? Er will, dass die Welt Gnade und Friede erlebt. Das ist sein Wunsch. Dafür hat er gesorgt, dass es möglich ist. Und nicht nur für die große Welt und Politik, sondern für dich persönlich innerlich. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber ich kannte den Herrn erst persönlich mit 19. Ich habe natürlich das Evangelium immer gekannt, aber ich habe mich persönlich mit dem Herrn Jesus, erst mit 19 habe ich mich bekehrt. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend, weiß nicht genau, 15, 16, in diesem Zeit, tollen Tag gehabt, Spaß gehabt, vielleicht habe ich Basketball gespielt oder irgendwas gemacht. Dann setze ich mich am Abend in meinem Bett, lege ich mich in mein Bett hin, aber eigentlich total leer. Einfach leer. Und du schaust die Bilder an von dieser Zeit. Mein Gesicht war immer ungefähr so. Ich konnte nicht lächeln. Warum? Also irgendwie, es war nicht, dass ich cool sein wollte. So war ich einfach. Und an dem Tag, wo Jesus mein persönlicher Retter wurde, als ich verstanden habe, ich darf Jesus persönlich vertrauen mit meinem Leben und meinem Heil. Das war wie ein Unwohl in meinem Herzen, eine Last einfach verschwunden ist. Ich ging von dieser, es war ein Jugendgruppe-Treffen, und ich ging von diesem Treppen weg und es war, als ob ich auf einmal 10 Kilo weniger hatte. Und das war nicht das Äußerliche, das war das Innerliche. Das war diese schwere Last, diese innerliche, mangelnde Friede und Ruhe. Aber dann auf einmal durch Jesus Christus kehrt Ruhe ein und Frieden ein. Durch seine Gnade. Das ist, was Jesus Christus allen Menschen schenken will. Jesus hat dafür gesorgt. Er ist wirklich treu. Das Innerliche als auch das Äußerliche ist, was der Herr Jesus verändern will. Philipper 4 sagt eben, dass dieser Frieden eben den Verstand auch übersteigt. Das heißt, wie gesagt, auch wenn es draußen stürmt, drinnen gibt es Frieden. Und der Christ, der an Friede mangelt, da ist Gott nicht schuld. Das ist für uns dann, wenn du Jesus schon kennst, aber du sagst, aber in mir ist kein Frieden, in mir geht's richtig rund. Das ist dann eine Möglichkeit, dass du den Herrn Jesus Christus näher und genauer kennenlernen darfst, um zu erfahren, wie man innerlich wirklich diesen Frieden nicht nur theoretisch hat, aber auch praktisch hat. Wir werden später, wenn wir zu seinem Willen kommen, das ein bisschen genauer betrachten. So, sein Plan ist Frieden und Gnade, sein Weg nur durch Jesus Christus. Es steht hier, dass Gnade und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, aber Vers 4 sagt, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Was ist sein Weg? Es ist nur durch Jesus. Nur Jesus Christus kann dich herausretten aus diesem wirklich gegenwärtigen bösen Weltlauf. Dieses gegenwärtige böse Weltlauf hat viele Facetten. Was hat Jesus getan? Wie wir schon in Vers 1 gesehen haben, er ist gestorben und auferstanden. Hier sehen wir, er hat sich selbst für unsere Sünden gegeben. Deswegen ist er gestorben. Deine Sünden, meine Sünden, nur durch Jesus können wir davon befreit werden und Vergebung erleben. Sein Ziel ist, uns herauszuretten. Was für ein Bild. Aus etwas herausretten, entfernen aus einem Gefahr. Bist du mal in Wasser gewesen und du konntest nicht gut schwimmen? Und irgendjemand hat dich herausgerettet aus dem Wasser? Bist du in einem Haus gewesen, wo es wirklich gebrennt hat? Ja? Und da merkst du, da kommt ein Feuerwehrmann und was tut er? Er rettet dich heraus aus dem Haus. Du konntest nicht sehen, zu viel Rauch, zu viel Hitze. Man kann die Beispiele weiterführen und du sagst, na ja, aber das sind ja richtige Gefahren. Hast du dir mal überlegt, was für eine Gefahr es ist, ohne Jesus zu sterben? Vor wem stehst du in Gefahr? Du stehst vor einem heiligen Gott, der keine Sünde erdulden kann und du und ich sind hoffnungslos sündig. Nur Jesus kann uns aus diesem Gefahr herausretten. Nur Jesus Christus. Er alleine. Wow. Dass er in unser, sage ich jetzt mal, total brennende Welt hineingekommen ist und sich so gedemütigt hat, um Mensch zu werden und an unserer Stelle zu sterben, damit er uns, wir kleine Ameisen, aus diesem Gefahr herausretten kann. Das ist Gnade. Das ist Liebe. Das ist Jesus. Kennst du ihn? Liebst du ihn deswegen? Paulus fängt an mit dieser Wahrheit. Gottes Weg nur durch Jesus. Und was hat Jesus getan? Er kam zu uns, damit er uns herausretten kann aus diesem bösen, gegenwärtigen Weltlauf. Und wenn du jetzt meinst, das ist nur die Hölle, wovon er dich rettet, dann denkst du falsch. Er will auch aus diesem gegenwärtigen, steht da, bösen Weltlauf. Auf das, was du heute erlebst, das böse ist. Und du und ich haben immer wieder viele schlimme Dinge erlebt. Jesus ist unser Fürsprecher, er ist unser Helfer, er ist unsere Kraftquelle. Aber sein Ziel für uns ist nicht nur, dass wir sagen, oh, wie schön und theoretisch ist es, dass Jesus mich rettet und eines Tages bin ich eigentlich im Himmel. Aber für heute hat das keine Auswirkungen. Nein, sein Wille ist, dass wir aus diesem aktuellen bösen Zeitgeist gerettet werden. Andere Stellen in der Bibel nennen das Heiligung. Veränderung, dass wir Jesus persönlich besser und besser kennenlernen. Das Wort sagt uns, dass Christen auch in dieser Welt Bedrängnis erleben werden. Aber wir haben Gnade, die uns zur Verfügung steht, um mit diesen Dingen umzugehen. Wir haben die Kraft Gottes, die uns zur Verfügung steht. Überlegen wir jetzt mal Misshandlungen. Vielleicht geht irgendjemand mit dir wirklich böse und schlecht um. Ich meine, nicht mal verbal, nicht nur verbal, vielleicht sogar mit irgendwelche hinterlistige Aktionen. Irgendjemand versucht, dich kaputt zu machen. Wie kann Jesus helfen? Gehst du einfach hoffnungslos nach Hause und hast keine Hoffnung oder bist du dadurch zerstört und bist entmutigt? Oder kannst du durch die Gnade Gottes eine neue Denkweise entwickeln? Wer wurde auch misshandelt? Jesus. Und was hat Jesus dann getan, als er am Kreuz hing? Geflucht? Gab es da am Kreuz ein Selbstmitleid-Party? Dass der Herr Jesus am Kreuz da, als er gestorben ist, sagte, oh, wehe mir, mir geht's so schlecht. Nein, was hat Jesus gesagt? Vater, vergib sie. Sie wissen nicht, was sie tun. Hast du mal überlegt, wie befreiend das ist? Wie wirklich befreiend das ist? Herausgerettet aus diesem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Konnte dieser Weltlauf Jesus irgendwas antun? Sie konnten ihn umbringen. Aber was passierte 3 Tage danach? Er ist auferstanden. Und dann konnten sie nichts mehr machen. Was ist das Schlimmste, was diese Welt auch uns antun kann? Könnte uns umbringen. Aber dann sind wir beim Herrn. Nicht, dass wir jetzt sterben wollen, das meine ich jetzt natürlich überhaupt nicht. Aber diese Denkweise, mein Leben ist mehr als bloß mein körperliches Leben. Ich bin mit dem Herrn verbunden. Und ich will so sein wie der Herr Jesus. Und die, die mich fluchen, die werde ich segnen. Die, die mich misshandeln, die werde ich dienen und helfen. Ich werde das Böse überwinden, indem ich was Gutes dazu gebe. Wie wäre es mit Ungerechtigkeiten? Jesus wurde ungerecht behandelt. Nochmals, was hat er getan? Nicht geflucht, er hat gesegnet. Wie ist es mit Schwächen? Ich glaube, wenn du darüber nachdenkst, ich glaube, Jesus versteht, wie es ist, schwach zu sein, viel besser als wir, egal was wir jemals erlebt haben. Weil das ist jetzt allmächtiger Gott, der sich in einem Menschenkörper beschränkt hat. Er musste, als er Baby geworden ist und als er auf Erden war, er musste essen. Und was ist mit ihm dann passiert, genau wie du und ich, wenn er nicht gegessen hat? Dann hat er Hunger gekriegt. Er musste schlafen. Warum? Naja, wenn er nicht geschlafen hat, dann hat er nicht genug Kraft. Das ist Schwäche. Das hat er vor der Menschwerdung kein einziges Mal jemals nötig gehabt. Und du und ich denken, ja, aber das ist nichts im Vergleich zu was ich habe oder was ich erlebe in meinen Schwächen. Aber Moment mal, du und ich haben auch nicht die Kraft und die Freiheit und diese unglaubliche Dasein Gottes jemals erlebt, der sich für uns beschränkt. Und wenn man dann noch natürlich dazu nimmt, wie schwach ist Jesus gewesen, als er sich für uns aufgeopfert hat, als er sich verhaften ließ und als er am Kreuz gestorben ist. Diese Schwäche können wir überhaupt nicht mal verstehen. Aber Jesus versteht das. Und daher ist er auch unsere Hilfe. Nöte oder Misshandlungen. Der Herr ist gut. 1. Petrus 2, Vers 20 sagt uns, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Manchmal wollen wir nicht leiden, aber es kann sein, dass wir wegen Gutes tun sogar Schläge erleben werden. Vers 21 sagt, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Habe ich das wirklich gelesen? Oh Mann, dazu sind wir berufen, zu leiden, weil Christus gelitten hat? Vielleicht können wir die Stelle rausnehmen, oder? Aber Moment, ist das nicht auch befreiend? Wenn du für Gutes tun leidest, darfst du nicht die Frage stellen, was habe ich falsch gemacht? Oh, das kommt immer wieder vor, oder? Du und ich versuchen dem Herrn treu zu folgen, uns ist nichts bewusst und dann kommt irgendwas vor und wir leiden und wir denken, was habe ich falsch gemacht, weil ich leide? Moment! So, wenn du was Falsches gemacht hast, dann wirst du es ganz sicher auch sofort wissen. Du wirst 100% sofort wissen. Und höchstwahrscheinlich hast du nichts gemacht, sondern du erlebst das, wozu du berufen worden bist als Christ, in den Fußstapfen Jesu zu gehen. Und jetzt hier ist die Glaubensfrage, wie wirst du darauf reagieren? Mit Gnade und Friede oder Zweifeln? Paulus schreibt die Geschwister in Galater an und sagt, hey, Gott will, dass ihr Gnade und Frieden habt. Und Jesus hat für euch alles vollbracht am Kreuz. So, wenn ihr Schwierigkeiten habt, schau auf Jesus hin. Tu das, was Jesus auch getan hat. Johannes 16, 33 sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wow, preis dem Herrn. Jesus hat die Welt überwunden. Römer 8, Vers 28 bis 32. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn der er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was will Gott tun in deinem Leben? Er will dich durch alles, was du erlebst, umgestalten, damit du Christus ähnlich bist. Das ist das große Lebensziel, das Christen haben. Das ist, wofür unser Herz schlägt. Schau, was dann der Herr weiter sagt durch Paulus in Römer 8. Jetzt Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wer ist der, der wirkt hier? Das ist Gott, das ist Jesus. Jesus wirkt in deinem Leben. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ist das ein Teil deines Denkens? Du erlebst Leiden, du erlebst Widerstand, du erlebst Schwächen und in deinem Herzen kommt dieses Vers hervor, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Niemand. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und liebe Geschwister, Paulus meint hier nicht ein iPhone oder irgendein Ferrari oder irgendeinen materiellen Gegenstand, dass er uns alles schenkt. Wenn du lebst für ein neues Handy, dann bist du und ich, dann sind wir arm, oder? Er spricht von himmlischen Schätze. Er spricht von innerlicher Frieden und Ruhe und Änderung, Befreiung, Freude, richtige Freude. Das, was der Heilige Geist uns geben kann. Und wir werden dazu kommen in Galater Kapitel 5. Weil in Galater 5 siehst du eine Liste von Frucht des Geistes. Und du überlegst dir, wow, das ist ja mal super. Ein Leben, das von diesen Dingen immer und ständig eigentlich beeinflusst ist und gekennzeichnet ist davon, positiv gesehen. Das ist Befreiung. Der Herr ist gut. Der Herr weiß, was notwendig ist. Und er hat uns alles gegeben in Jesus. Gnade und Friede bekommst du durch deine Verbundenheit mit Jesus Christus. Nicht bloß durch dein Kopfwissen und theologische Kenntnisse, sondern durch deine liebevolle Unterordnung und demütige Hingabe. In den Gemeinden in Galatien, die Irrlehrer wollten eigentlich die Geschwister da auf einen falschen Weg bringen. und sie wurden dadurch verwirrt. Satan will dich auch verwirren. Er will auch, dass du glaubst, Gott sorgt nicht für dich, dass du irgendwas falsch gemacht hast, dass Jesus nicht genug ist und du musst auch irgendwie was dazu beitragen. Aber glaub ihn nicht. Wenn wir diese demütige Hingabe haben, dann haben wir ein verändertes Herzen vom Herrn bekommen. Alles, was Gott zulässt, ist, was Gott nutzen will, um uns näher zu ihm zu bringen. Wenn wir Gott wirklich kennen, dann fordern wir nicht unsere Wünsche von Gott, sondern wir nehmen gerne seinen Willen an für uns. Unsere Schwächen, wir tun so wie der Paulus. Wir rühmen uns in unsere Schwachheiten und sagen, da ich so schwach bin, kann Gott seine Stärke in mir zeigen. Wenn jemand unser Hemd will, dann geben wir ihm auch unser Mantel, weil alles, was wir haben, sowieso vom Herrn kommt. Und er sorgt für uns. Wir überwinden das, was böse ist, mit dem, was gut ist. Wir sind keine Opfer, wir sind Gottes Kinder. Gott sorgt für uns. In Vers 5, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Galatien gehen viele Dinge schief, diese Gemeinden. Aber bei Gott ist nichts schiefgegangen. Das waren alle Möglichkeiten, damit die Geschwister gestärkt werden, damit sie die Gelegenheit haben, wirklich die Wahrheit tiefer zu verstehen und wirklich im Herrn Jesus wachsen können. Und Paulus wurde vom Herrn beauftragt, diesen Brief zu schreiben. Und liebe Geschwister, bist du nicht dankbar, dass in Galatien es Probleme gab? Du solltest dankbar dafür sein. Ich bin sehr dankbar für die Probleme, die es damals dort gab. Warum? Ziemlich eindeutig klar, oder? Wir hätten keinen Galaterbrief, wenn es keine Probleme gegeben hätte. Und in deinem Leben, wenn du niemals Probleme hast, dann wirst du auch niemals die Tiefe und die Breite und die Höhe der Liebe Gottes erleben und erkennen. Immer wieder wird er diese Dinge verwenden, damit du ihn klarer sehen kannst. Aber du musst offene Augen haben, um ihn zu sehen. Du musst im Glauben bereit sein, das anzunehmen. Und das ist eine große Freude. Paulus fängt seinen Brief an, indem er die Geschwister dort auf die Güte Gottes fokussiert und sagt, schau, was Gott getan hat. Gott ist gut. Wir brauchen immer wieder diese Erinnerung. Wir sollen uns immer wieder daran erinnern. Gott ist gut. Er weiß, was er tut. Er macht keinen Fehler. Und er wirkt in deinem Leben, damit du Christus ähnlicher wirst. Gottes Absichten für uns sind immer vollkommen gut. Und selbst wenn es Probleme gibt, das sind Möglichkeiten. Das sind nicht Stolpersteine, das sind eben Stufen, um höher zu kommen und näher zum Herrn. Sei bereit, im Glauben jede Herausforderung mit seiner Kraft anzugehen. Amen.